Ladies and gentlemen, welcome back zum Health Resolution Podcast.
Let's eat till the cipher complete, and let's heal this life on the street. Yeah, the foundation of food and its nourishment, the building blocks that many flock and flourish with.
Eine weitere Ausgabe der Episode 109. Es gibt heute kein großes Vorgeplänkel, keine Einleitung in dem Sinne. Wir springen sofort rein in die heutige Thematik, die sehr, sehr brisant und interessant ist und die sich definitiv in der nächsten Episode noch fortführen wird. Souveränität. Souveränität. Sovereignty. Eine Begrifflichkeit, die, wenn wir beim französischen Wort bleiben, Souveränität, sous, französisch ist über, Latein, super, Herrschaft, das Sagen über jemanden haben, Englisch, sovereignty, sovereign, die Herrschaft, das Kingdom quasi, sovereign, über jemanden regieren, wortwörtlich übersetzt eigentlich überherrschen. Die Wortherkunft ist also relativ eindeutig, sagend in der Hierarchie und Machtstruktur über einer anderen Instanz angeordnet, wenn wir es mal so halten wollen. Offiziell heißt es Supremacy of Authority or Rule as exercised by a sovereign or sovereign state. Das heißt die Übergeordnetkeit der Autorität, ausgeführt durch einen souveränen, wer immer das Souverän auch ist, oder einen souveränen Staat. Weiter heißt es dann Royal Rank. Authority or power, ein royal rank, sovereignty. Heute complete independence and self-government. Ja, heute heißt es dann die komplette Unabhängigkeit und quasi die Selbstregierung, die komplett unabhängig von allem ist. Der royal rank ist ganz interessant. Das ist eine Begrifflichkeit, habe ich eben gesagt, sovereign, Englisch. Eine Begrifflichkeit, die kommt aus der Zeit der Könige, der Monarchen. Und das wird auch Thema sein, speziell in der nächsten Episode. Wenn wir uns die Frage stellen, ob diese Zeit der Geschichte angehört oder ob die noch aktuell ist. Wir wissen, dass die noch aktuell ist, weil es gibt ja sogenannte konstitutionelle Monarchien. England, Schweden, Fürstentum von Monaco, Spanien, oh, Griechenland teilweise. Norwegen, Schweden, Dänemark, boop, ganz Skandinavien eigentlich, fällt mir gerade mal so auf. Mit diesem Wort Souveränität, Sovereignty, wären wir direkt beim Thema für die heutige Folge. Souveränität, Unabhängigkeit. In der heutigen Episode von Unabhängigkeit von Staaten, in der nächsten Episode definitiv auch die Unabhängigkeit, die Souveränität von uns, von einzelnen Individuen. Aber erstmal werden wir uns den Staaten zuwenden. Und stellt sich doch zu Beginn eigentlich gleich die Frage, wenn man hört Unabhängigkeit, dann muss es ja auch immer eine Instanz geben, wie ich eben gesagt habe. Herrschaft, das Sagen über jemanden haben. Also muss es eine Instanz geben, die übergeordnet ist, wenn das nicht so ist, dass man nicht souverän ist als Staat. Unabhängig wovon, fragt man eigentlich als erstes. Wann ist ein Staat denn gänzlich unabhängig und was sind eigentlich genau diese Staaten, von denen immer alle reden? Wer hat die eingeführt und wer hat die festgelegt, dass das jetzt die Staaten sind? Und warum nennen sich diese Staaten, genau wie diese Monarchen, souverän, sovereign? Da müssen wir mal wieder unseren Lehrer hinzuziehen, unseren Bildungsapparat, unseren souveränen Staat in Deutschland. Die Bundeszentrale für politische Bildung sagt Souveränität. Ein Staat ist normalerweise von keiner anderen Macht abhängig. Er gibt sich seine eigenen Gesetze. Heißt das, dass ein Staat souverän ist, nur weil er sich seine eigenen Gesetze gibt? Er ist souverän. Ah ja, eigene Gesetzgebung heißt also, man ist souverän. Er schließt sich mir nicht, werden wir später besser verstehen. Die Polizei, das Militär und andere Staatsorgane üben die Staatsgewalt aus. Sie sorgen dafür, dass die Gesetze eingehalten werden und dass die Unabhängigkeit des Staates von keiner anderen Macht bedroht wird. Heißt also, der Staat gibt sich seine eigenen Gesetze, ist somit souverän und der Staat hat Mittel wie die Polizei, das Militär und andere Staatsorgane, die dafür sorgen, dass ihr auf keiner Parkfläche steht, wo nicht steht, dass ihr da stehen dürft. Das ist Unabhängigkeit. Und die stellen auch sicher, dass die Unabhängigkeit dieses Staates, also die Polizei oder das Militär in Deutschland, sagen wir jetzt mal, dass diese Unabhängigkeit von Deutschland von keiner anderen Macht bedroht wird. Heißt also Souveränität. Behaltet das gut im Kopf. Von keiner anderen Macht abhängig. Die beziehen sich in ihrer Definition hier lediglich auf die Gesetzgebung und Staatsorgane. Wir haben zuletzt einen Bereich sehr, sehr detailliert thematisiert, der eigentlich, nicht eigentlich, der viel wichtiger ist und der eigentlich verhindert, dass die Staatsorgane komplett souverän sein können. Eine weitere Definition, was den Staat betrifft. Als Staat bezeichnet man eine Vereinigung vieler Menschen, die freiwillig in einem bestimmten abgegrenzten Gebiet leben. Ein abgegrenztes Gebiet, was ist denn das? Grenzen, wer macht denn die? Hat der Schöpfer die in den Boden graviert? Natürlich nicht, die Grenzen sind menschgemacht. Seit 1945 UN, United Nations gemacht. Wenn wir über eine Grenze treten wollen, dann müssen wir heute manchmal die, in Anführungszeichen, Identität mittels eines Ausweises nachweisen. Und wir müssen mitunter auch unsere Fingerabdrücke scannen lassen. So frei und souverän sind wir. Jetzt werden viele Leute sagen, ja, aber das ist ja nötig, der Staat, ne, muss man ja erfassen, wer von wo nach wo. So frei und souverän sind wir. Die gehen hin und stellen auf der Autobahn einen gewissen Verlauf entlang Kontrollposten auf und schauen dann, ob jetzt zum Beispiel jemand Käse oder Fleisch dabei hat, das er illegalerweise nicht verzollen wollte. Das sind Grenzen. Das muss man sich in regelmäßigen Abständen immer mal wieder bewusst machen. Grenzen sind eine menschgemachte Illusion. Beziehungsweise aus dieser Illusion resultieren zusätzlich auch eine Programmierung. Weil was steigt in euch auf? Was habt ihr für ein Gefühl, wenn ihr einen Grenzposten mit einem Maschinengewehr seht zum Beispiel? Freut ihr euch dann? Habt ihr dann Freiheitsgefühle? Habt ihr dann Gefühle der Souveränität, der Unabhängigkeit? Von der aktuellen Weltkarte inklusive dieser Grenzen denken viele Menschen heute, dass diese Aufteilung eigentlich immer schon so war, grob, und nie eine andere gewesen ist. Beziehungsweise relativ selten machen wir uns die Mühe, mal im Detail zu schauen, wie diese Welt eigentlich vor zum Beispiel 120 Jahren noch organisiert und in Anführungszeichen begrenzt war. Und teilweise haben wir uns das hier im Podcast auch schon angeschaut, als wir zum Beispiel die Versailler Verträge thematisiert haben und die komplette Neuordnung Deutschlands thematisiert haben. Ja, wie man Ostpreußen kreiert hat, um diesen nächsten Konflikt vorzubereiten. Oder auch im gleichen Atemzug haben wir über das russische Staatsgebiet, das Zarenreich gesprochen, die Ermordung der Zarenfamilie gesprochen. Das russische Zarenreich im Jahr 1900 zum Beispiel hat alle Gebiete vereint, die wir heute kennen als neue Länder. Finnland, Estland, Litauen, Lettland, Polen, Ukraine schon sowieso, Kasachstan, Armenien, Aserbaidschan, Georgien oder zum Beispiel auch Usbekistan. Die kennen wir heute unter diesem Namen, waren aber vor nicht allzu langer Zeit alle russisches Staatsgebiet. Es waren sogar Teile der heutigen Türkei mal russisch. Und sogar Alaska wurde bis 1867 als russische Kolonie geführt. Alaska ist heute ein amerikanischer Staat. Absurd? Absurd. Mit dem Mongolischen Reich stellt das russische Zarenreich, das ehemalige, das größte zusammenhängende Staatsgebiet der Geschichte dar. Das offiziell größte, allerdings nicht zusammenhängende, war bzw. ist das britische Commonwealth. Commonwealth. Ist herrlich, oder? Commonwealth. Könnt ihr für euch ja mal übersetzen. Quasi das Wohl aller. Das ist das britische Commonwealth. Ja, das ist das größte Staatsgebiet aller Zeiten, allerdings nicht zusammenhängt. Die haben alles und jeden zu einer Kolonie gemacht, die liebe Krone. So heute noch. Wir tun allerdings im gleichen Atemzug so, als wären sie lediglich eine konstitutionelle Monarchie und hätten nichts zu sagen. Eine konstitutionelle Monarchie, der Begriff ist auch sensationell. Der beschreibt, dass es noch eine Monarchie gibt, aber die nur repräsentativ ist. Das heißt, eine Monarchie existent in einem Land, wo es eine Konstitution, eine Verfassung gibt. Die Monarchie gibt es ja. Die Verfassung ist eine andere Geschichte. Kommen wir später drauf zurück. Sehr, sehr relevant, dieses Thema, für diese nächsten zwei Folgen. Vor allem die nächste Folge, Souveränität und Abhängigkeit in Verbindung mit diesen Monarchen. Länder und Staaten sind historisch gesehen ein ziemlich junges Konzept. Weil wenn wir noch weiter zurückgehen, dann finden wir, ich sag mal, nachträglich rekonstruierte Karten von Gebieten, die ursprünglich von verschiedenen ethnischen Gruppen bewohnt wurden. Die Germanen zum Beispiel, das Magna Germania, die Friesen, die Vandalen, Cherusker, Burgunder, Angelsachsen, die Teutonen. Oder ein großes Reich, das sich von England bis Armenien erstreckt hat zu dieser Zeit, der Magna Germania. Nordafrika, Spanien, Frankreich, England, Belgien, Italien, Österreich, der Balkan, die Türkei, Syrien, Israel. Das Israel seit 1948, vorher hieß es nicht Israel und alle anderen Länder auch nicht. Ein relativ großes Gebiet. Jetzt so zumindest mal die akademisch-historische Version, das Römische Reich. Ist jetzt nicht unser Thema, aber wird wieder Thema, wie ich gerade schon gesagt habe, in der nächsten Folge, wenn wir über die Monarchiehäuser sprechen. Denn dann wird die römische Geschichte relativ interessant. Was ich unterstreichen möchte, ist, dass dieses Länderkonzept noch nicht lange besteht. Und definitiv bewusst eingeführt wurde, um aus einer Gruppe ganz, ganz viele kleine zu machen, die sich nämlich dann bekämpfen, wenn die Niederlande gegen Deutschland Fußball spielt. Der Tenor ist also, Staaten sind von keiner anderen Macht abhängig. Die Staaten wurden allerdings alle von Mächten ins Leben gerufen, wie wir jetzt gerade erneut gehört haben. Wir haben über die Gründung Israels 1948 gesprochen, die Gründung der Ukraine, die jüngst gegründeten Länder wie Serbien, der Kosovo, Montenegro oder auch Kroatien. Alle wie entstanden? Durch Kriege. die eine Neuordnung der UN nach sich gezogen haben. So ein Land wie Kroatien, ne? Ich glaube, Kroatien ist erst gut 30 Jahre alt. Montenegro, der Kosovo, Serbien. Alles noch sehr, sehr jung. Zuerst hat man das Zarenreich beendet und dann hat man zu unseren Lebzeiten, die unter euch, die zwischen 35 und 55 sind und darüber hinaus, werden das miterlebt haben, wie man dann Jugoslawien noch weiter zerlegt hat. Millionen von Opfern, unzählige vertriebene Menschen, besser bekannt als Refugees Welcome dann irgendwann. Und natürlich eine Festlegung von neuen Grenzen zwischen diesen neu gemachten, in Anführungszeichen, Staaten, diesen Souveränen, die sich logischerweise, wie wir eben gehört haben, alle freiwillig gruppiert haben. Na klar, das russische Zarenreich hat sich freiwillig aufgelöst, Jugoslawien hat sich freiwillig aufgelöst, da gab es keine Gewalt und keine Grausamkeiten und keine Gräueltaten und niemand hat diese neuen Staaten so genannt, wie sie heute heißen und niemand hat diese Grenzen festgelegt. Die Leute haben sich alle in Grüppchen zusammengefunden und haben die Grenzen abgesteckt mit so kleinen Karabinerhaken, die man früher zum Zelten benutzt hat. Und dann haben die gesagt, so, und hier ist jetzt Montenegro. Warum gibt es seit Jahrhunderten diese systematische Zerstückelung? Auch relativ klar, um uns voneinander zu trennen und diese Einheit zu zerstören, weil sie wissen, dass sie, die sie diese Welt kontrollieren, nur 1% darstellen. Und wir wiederum, diese anderen 99%, voneinander separiert, schwach sind und so keine Idee mehr haben, woher und aus welchem Ursprung wir eigentlich entstammen. Und natürlich diese 1% dann somit nicht gefährden, wenn sie uns zerstückeln. Nehmen nur die Sprache zum Beispiel. Wie viele neue Sprachen und Dialekte haben sich durch diese systematische Zerstückelung ergeben über die letzten allein 150 Jahre? Österreich-Ungarn zum Beispiel. Einst eins Österreich-Ungarn, eine Habsburger Monarchie, nächste Folge. Heute allerdings versteht jemand aus Budapest die Dame aus Wien nur mit Hilfe von Arm und Bein. Die können sich faktisch, wenn die Sprache nicht gelernt haben, Deutsch oder Ungarisch, können die sich nicht mehr miteinander verständigen. Ihr kennt die Geschichte des Turmbaus zu Babel, oder? Aus der Bibel. Come, let us go down and confuse their language, so that they will not understand one another's speech. So the Lord scattered them from there over the face of all the earth, and they stopped building the city. Da wollte man hingehen und wollte man einen Turm bauen, um sich auf Gottes Niveau zu erheben. Und dann hat der Gott gesagt, so Freunde, ich steige jetzt hier mal kurz herab, hier habt ihr 50 Sprachen und ihr versteht euch nicht mehr und ich verteile euch über das ganze flache Gebiet hier. Und dann hat sich das ein für alle Mal, damit ihr versteht, dass es nur einen Schöpfer gibt und niemand sich anzumaßen hat, sich mit dem auf eine Stufe zu stellen, weil das ohnehin nicht funktioniert. Und das ein göttliches Gesetz ist, wir als Teil der Schöpfung können uns und sollten nicht versuchen, uns über den Schöpfer zu stellen. Das ist allerdings das, was sie seit Jahrzehnten und Jahrhunderten versuchen, diese Gruppe von Menschen, diese 1%. Und so ist man dann hingegangen und hat diesen Babelturm sehr oft aufgegriffen, so wie der dargestellt wird. In diesem geplanten Amazon-Gebäude zum Beispiel. Oder das große EU-Gebäude sieht wie aus? Offensichtlich wie der Turmbau zu Babel. Ein nicht ganz fertiggestellter, rundverlaufender Turm. Könnt ihr euch anschauen, das EU-Gebäude in Brüssel. Wir haben das alle speziell in den letzten Jahren erlebt, wann wir eine Gefahr darstellen für sie und wann nicht. Zerstückelt, uneins und mit Sprachbarrieren versehen, sind wir definitiv keine Gefahr. Dann sind wir eine Herde von Schafen, wie das immer so schön gesagt wird, die von links nach rechts, von oben nach unten getrieben wird, wie der Hirte mit seinem Schäferhund lustig ist. Und das ist das, was sie mit uns gemacht haben. seit Jahrzehnten und seit Jahrhunderten. Also gibt es auf diesem flachen Plateau hier wie viele Länder heute? 195 souveräne Staaten plus Palästina und den Vatikan. Der Vatikan ist der einzig souveräne Staat dieser 197, wird aber nicht als souverän aufgeführt, was auch, ich hätte jetzt fast gesagt, lustig ist, nicht lustig, aber was auch eine Sensation ist. Dazu, das sage ich jetzt, glaube ich, zum 87. Mal, in der nächsten Episode mehr. Weil es die Wahrheit ist, in der nächsten Episode gibt es mehr dazu. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren das noch 94 Staaten. Da hat man innerhalb von 100 Jahren 101 neue Länder entdeckt. Wie schön. Warum sind so viele einzelne Staaten noch wichtig? Vor allem, wenn die so eine Institution wie eine Zentralbank führen. Haben wir ausführlich thematisiert. Aber freiwillig haben sich all diese Staaten als Staat organisiert. Wenn wir uns das nochmal anschauen, wann in gewissen Staaten die Zentralbanken eingeführt wurden, dann wissen wir eigentlich auch Bescheid, wann diese Agenda so richtig Fahrt aufgenommen hat und warum. In Argentinien 1935, Brasilien 64, Bolivien 28, Costa Rica 1950, Chile 1925, China 1948, ja, mit der Gründung der freien, souveränen chinesischen Republik, ja, Staatsrepublik, wie heißt das? Nee, Volksrepublik, genau. Volksrepublik China, von den Leuten für die Leute. Die Philippinen 1993, Libyen 1956, Afghanistan 39, Vietnam 51, Nordkorea 57, Südkorea 51. Koreakrieg, nicht vergessen, schaut euch an, wann sind die Zentralbanken da reingekommen? 47 und 51, zu Beginn des Krieges und direkt nach dem Krieg. 1991 die Ukraine, Kroatien 1990, habe ich gesagt, die sind noch sehr jung, die Länder. Ukraine hat erst 91 eine Zentralbank bekommen, Kroatien 1990. Syrien 53, Nigeria 58, Tunesien 58, Saudi-Arabien 52, Vereinigte Arabische Emirate 1980. Da wo heute jeder im Dezember mit ein bisschen Geld in der Tasche in Urlaub fliegt. Die Vereinigten Arabischen Emirate seit 1980, seitdem man die Ölfelder dort erschlossen hat, seitdem man den Petrol-Dollar eingeführt hat in den 70ern, hatten die auch 1980, hört, surprise, surprise, eine eigene Zentralbank. Algerien 1962, das sind nur Beispiele. Alle im Sinne des Geldsystems, der weltweiten Entwährung, der Konzentration der Macht, der Fed, der Federal Reserve, der World Bank und des IMF, des International Monetary Funds, den wir in den letzten Folgen explizit und sehr detailliert beschrieben haben. Hört euch die Folgen gerne nochmal an. Wenn ihr es nicht gemacht habt, sowieso überhaupt ganz klar pflichtmäßig anhören. Ich bekomme nämlich auch immer wieder Nachrichten daraufhin bezogen und auch immer wieder auf so Krypto-Geschichten wie Bitcoin und so weiter, wo ich mich frage, wenn Menschen sich die Frage stellen, ob Bitcoin denn nicht doch unabhängig und souverän und das Zahlungsmittel der Zukunft ist, wo ich mich dann wirklich frage, ob diese Menschen die Episoden wirklich gehört haben oder ob die dabei gebügelt, gekocht, Fußball gespielt haben oder den Abwasch gemacht haben. Weil das erschließt sich mir nicht, wie man mir nach diesen Episoden, wenn man die gehört hat, diese Frage ernsthaft noch stellen kann. Natürlich ist hier, wo wir hier leben, kein Staat der Welt unabhängig und souverän. Ich vorwegnehmen. Das verbietet das Geldsystem nämlich. Oder gibt es heute noch Staaten, die ihre Währung mit Gold und Silber gedeckelt haben oder vielleicht mit Edelmetallmünzen ihr Gemüse zahlen? Nö. Wir haben das System im Detail beleuchtet. Platt gesagt, die kreieren Staaten, um abzukassieren. Die könnten noch 300 von diesen Staaten erschaffen in den nächsten 100 Jahren und von Souveränität brabbeln. Keiner ist hier finanziell souverän. Kann man also noch souverän sein, wenn ich finanziell schon maximal abhängig bin? Wie soll denn das bitte gehen? Gar nicht. Und jetzt könnten wir die Folge eigentlich beenden. Aber keine Sorge, es geht noch weiter. Ich werde ja hier für mindestens 75 Minuten bezahlt. Nee, stimmt gar nicht. Macht es ja umsonst. Wenden wir uns also erstmal den, in Anführungszeichen, Staaten zu und schauen uns konkret Beispiele an, um zu prüfen, ob Staaten vielleicht doch in irgendeiner Form souverän sein könnten. Und oftmals haben wir schon über die Geschehnisse in den Vereinigten Staaten von Amerika gesprochen. Gerade in Verbindung mit unseren Jesuitenfreunden aus Rom und der Entwicklung um Abraham Lincoln herum. Die Jesuitenfreunde kann man übrigens auch nochmal hören. Ist eine gute Vorbereitung auf die nächste Episode. Aber das machen wir jetzt mal im Detail. Gekoppelt an die Unabhängigkeit. Bevor wir uns dann in der zweiten Folge definitiv auch der Bundesrepublik zu Deutschland zuwenden werden. Die konstitutionelle Republik, da ist wieder dieses Wort, konstitutionelle Republik. Republik, der eine Verfassung zugrunde liegt. Die konstitutionelle Republik der 13 Vereinigten Staaten von Amerika wurde im Juni 1776 verfasst. Einstimmig von den 56 Abgeordneten im amerikanischen Kongress. Was fällt euch bei dieser Anzahl auf, der 56 Abgeordneten? Das ist interessant. Heute sitzen wie viele Leute im Bundestag oder im amerikanischen Kongress? Über 500. Da waren es 56. Ist irgendwie konzentrierter, irgendwie durchsichtiger. 1776 wurde diese Unabhängigkeitserklärung verfasst. Von den Abgeordneten verabschiedet und am 4.7., Nationalfeiertag der USA, am 4.7.1776 in Philadelphia, Pennsylvania, wo der Kongress zu der Zeit saß, vom Committee of Five verlesen. Das Committee of Five bestand aus John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Robert Livingston und Roger Sherman. Sehr intelligente Leute. Sehr intelligente Leute. Und dieses Verlesen machen wir jetzt, 248 Jahre später, mitten im Kampf, unsere Freiheit und Souveränität zurückzuerlangen. Ist der gleiche Kampf, den die Menschen 1776 in Amerika gekämpft haben. Das machen wir jetzt nochmal. Natürlich verlesen wir die nicht ganz, aber wir werden das mal thematisieren. Kurz zur Situation in den USA vor 1776. Die Fläche war aufgeteilt in einen französischen Sektor und in einen britischen Sektor. Der britische entlang der Atlantikküste, Ostküste, ungefähr von Boston gen Süden bis zur Grenze Floridas. Der französische Teil etwas mehr im Landesinnern, von ungefähr New Orleans bis zum heutigen Kanada. Die Four Finger Lakes, Chicago, Minnesota, bis da oben im Norden. Frankreich war zu der Zeit unter König Louis XVIII, der Louis XVIII., England unter George II. Kurz danach kam George III. Ich sage es jetzt wieder. Werden wir in der nächsten Episode beleuchten. 1756 kommt es zu einer erneuten Kriegserklärung der Briten, weil die Franzosen aus der französischen Kolonie zu weit ins Ohio-Tal vorgedrungen waren. Dann entsteht der Seven Years War, der siebenjährige Krieg. Die Briten erhalten in der Folge Kanada der Franzosen und Florida der Spanier. Ja, die Spanier waren auch noch da vertreten mit ihrer, jetzt sind wir wieder beim Thema, mit ihrer Krone unter Carlos dem Dritten. Also, England mit relativ bedeutenden Landgewinnen durch diesen kostspieligen siebenjährigen Krieg. Weswegen die Krone dann hingegangen ist und noch weitere und höhere Steuern in diesen Kolonien installiert hat. In diesen englischen Kolonien. Wie das die Leute fanden, die waren hellauf begeistert. Mega geil, noch mehr Steuern. Es kommt also, anders als das heute ist, zu Aufständen. Hatte die Krone allerdings keinen Bock drauf, weswegen man einfach hingegangen ist und auf die Leute geschossen hat und auch erschossen hat, so wie zum Beispiel im Zuge des Boston Massacres 1770. 1773 kommt es zu dieser sagenumwobenen Boston Tea Party, als ein paar Einwohner Bostons, die Bostonians, sich auf britische Schiffe geschlichen haben, um kistenweise den ganzen Tee über Bord zu werfen, im Meer versenkt. Sehr wichtiges wirtschaftliches Handelsgut der Briten, der Tee. Tea Time. Also formiert sich eine Front um George Washington, Benjamin Franklin und Thomas Jefferson herum in 1774. Und kurze Zeit später ertönt der Shot Heard Around the World. Der Beginn des Revolutionary War. Der hatte das Ende der Ausrufung der Verlesung der Unabhängigkeitserklärung und der Gründung dieser konstitutionellen Republik, the Constitutional Republic of the United States und eigentlich for America. Ganz interessante Terminologie, die man geändert hat in of America. Okay, schauen wir uns das mal kurz ein bisschen näher an, diese Unabhängigkeitserklärung, weil ich kann euch das sagen, das ist die einzige und wahre Unabhängigkeitserklärung, die es jemals gegeben hat. Alles, was danach gekommen ist, war eine absolute Lachnummer dagegen. Das ist die einstimmige Erklärung der 13, damals waren es 13 Staaten, 13 Kolonien, der 13 Kolonien der Vereinigten Staaten. New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Providence Plantations hieß es noch, Rhode Island and Providence Plantations, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Delaware, Virginia, North Carolina, South Carolina and Georgia. Das startet so. When in the course of human events it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another. Ja, wenn es im Verlauf menschlicher Ereignisse nötig wird, dass ein Volk, dass die Menschen das politische Band auflösen, dass es miteinander verbunden hat. And to assume among the powers of the earth the separate and equal station to which the laws of nature and of nature's God entitle them. Das heißt so viel wie, und unter den Mächten der Erde den separierten und gleichen Stand, wir reden vom sozialen Stand, voraussetzen, zu denen die Natur und Gottes Gesetze sie befähigen. A decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation. Das ist jetzt das Intro. Ja, dann sagen die, dann ist nur anständig, das war jetzt hier mal anständig und respektvoll. Gründe aufführen, die dieses Volk zur Loslösung von diesem politischen Band veranlassen, dass wir die darlegen. Und das machen die in dieser Unabhängigkeitserklärung. Ja, und da stellt sich schon die Frage, okay, eine Loslösung des politischen Bandes, welches meinen die? Von welchem politischen Band wollen die sich loslösen? Und da machen die auch keinen Hehl drum in der Folge. Da eiern die nicht groß rum. Das geht gerade raus. Ist das eine wahre Erklärung der Souveränität? Per Definition. Es geht nämlich so weiter. The history of the present king of Great Britain is a history of repeated injuries and usurpations, all having in direct object the establishment of an absolute tyranny over these states. To prove this, let facts be submitted to a candid world. Ja? Und dann folgt eine Auflistung von Fakten bezogen auf die Vereinnahmung und die widerrechtlichen Aneignungen der britischen Krone gegenüber den Kolonien. Die britische Krone, die die Erschaffung einer absoluten Tyrannei beabsichtigt, wie sie schreiben. Logischerweise nehmen wir nicht alle, wir nehmen uns jetzt ein paar sehr zentrale heraus, zum Beispiel, he has obstructed the administration of justice by refusing his assent to laws for establishing judiciary powers. Ja, er hat das Rechtssystem korrumpiert, indem er seine Zustimmung für Gesetze verweigert, die gesetzgebende Gewalten installieren sollen. Habe ich nicht eben gehört? Ein souveräner Staat gibt sich die Gesetze selbst? War denen nicht möglich. Die britische Krone hat das komplett korrumpiert und da nichts zugestimmt. Die Leute waren nicht in der Lage, sich rechtlich selbst zu verwalten und aufzustellen. He has made judges dependent on his will alone for the tenure of their offices and the amount and payment of their salaries. Der hat Richter abhängig von seinem Willen gemacht, indem er die Amtszeiten und die Höhe der Gehälter und deren Zahlung bestimmt hat. He has erected a multitude of new offices and sent hither swarms of officers to harass our people and eat out their substance. He has kept among us in times of peace standing armies without the consent of our legislatures. Der hat in Friedenszeiten stehende Armeen da platziert, unter uns stationiert, schreiben die, ohne die Zustimmung unserer Gesetzgebung. Die Krone hat gemacht, was die wollte. Die Menschen sind nach Amerika, um sich von gewissen Dingen loszusagen. Und das wussten die natürlich. Die haben da Kolonien installiert und die wollten raus aus dieser Tyrannei, weil die wussten, wie dieses System funktioniert, was wir jetzt nochmal in diesen beiden Episoden thematisieren werden. Haben die Kolonien gegründet, die sich unabhängig gestalten wollten. Und in dieser Erklärung geht es darum, aufzuzeigen, warum und wieso die nicht souverän sind. Und in dieser Erklärung erklären die, dass damit ein für alle Mal Schluss ist und die britische Krone ihren Einfluss in Amerika ab diesem Tag komplett verliert. He has affected to render the military independent of and superior to the civil power. He has combined with others to subject us to a jurisdiction foreign to our constitution and unacknowledged by our laws, giving his assent to their acts of pretended legislation. Wenn man das liest, die Worte sind so dermaßen gut gewählt und so dermaßen klar. Er hat sich mit der König jetzt, mit anderen zusammengetan. Wer sind diese anderen? Wer sind diese anderen? Werden wir klären. Um uns einer Gesetzgebung zu unterwerfen, die nichts mit unserer Verfassung zu tun hat und nicht von unseren Gesetzen akzeptiert wird. Was soll ich dazu noch sagen? Ich meine, deutlicher kann es nicht sein. For cutting off our trade with all parts of the world, für das Blockieren unseres Handels mit allen anderen Teilen der restlichen Welt. Die haben ein Embargo auf die gelegt. Ganz einfach. Die haben ein Embargo auf die gelegt. Und wenn die gehandelt haben, haben die dafür abkassiert. Die Krone. For imposing taxes on us without our consent. Für die Erschaffung von Steuern ohne unsere Zustimmung. For transporting us beyond seas to be tried for pretended offenses. Für unseren, ich sag mal, Abtransport, über See, über den großen Teich nach England, um uns für angebliche Vergehen vor Gericht zu stellen. He has plundered our seas, ravaged our coasts, burned our towns and destroyed the lives of our people. Er hat unsere Meere geplündert, unsere Küsten verwüstet, unsere Städte abgebrannt und die Leben unseres Volkes zerstört. Und dann zum Schluss, he is at this time transporting large armies of foreign mercenaries to complete the works of death, desolation and tyranny, already begun with circumstances of cruelty and perfidy scarcely paralleled in the most barbarous ages and totally unworthy the head of a civilized nation. Gerade im Moment transportiert er große Söldnerarmeen zu uns, um die Arbeit des Todes fertigzustellen, Verwüstung und Tyrannei. Schon mit Mitteln der Grausamkeit und des Treuebruchs, kaum vergleichbar mit den barbarischsten Zeiten und des Oberhaupts einer zivilisierten Gesellschaft unwürdig. Das ist eine Sensation, was die hier schreiben. Eine Sensation. Und ich denke, das reicht, wenn wir so ein paar Sachen da rauspicken. Ich muss dem nicht mehr viel hinzufügen. Die Gründungsväter um Thomas Jefferson und John Adams herum, George Washington, die machen hier relativ deutlich, wer die englische Krone ist, wie die operiert und was das Ziel der USA war und ist, nämlich die gänzliche Lossagung dieser Instanz. Um mal John Adams zu zitieren, ich wollte eben sagen, besonders John Adams. John Adams ist eine Sensation. Power always thinks it has a great soul and vast views beyond the comprehension of the weak. Ja, die Macht denkt immer, die hat eine sensationelle Seele und weitreichendste Blicke, ein Überblick quasi, der den Überblick der Schwachen, ja der normalen Bürger, bei weitem übersteigt. Ein Verständnis, was die Normalos bei weitem übersteigt. And that it is doing God's service, ja, diese Power, and that it is doing God's service, ja, dass diese Power, diese Macht, den Gottes, God's service, wie sagt man das auf Deutsch? Also in Gottes Sinne handelt, when it is violating all his laws, wenn diese Power, obwohl diese Power all seine Gesetze korrumpiert und missachtet, die Gesetze Gottes. John Adams. Interessant sind in der Declaration of Independence Formulierungen wie, er hat sich mit anderen verbündet. Wer sind diese anderen? Ist die englische Krone die höchste Instanz in diesem Spiel oder wer hat gegebenenfalls die englische Krone als Marionette in der Hand? Nächste Episode. Die USA rufen also 1776, übrigens wurde im gleichen Jahr, genau im gleichen Jahr, wurden die Illuminati in Ingolstadt gegründet. Natürlich auch Zufall, dass in dem Moment, wo die USA die Unabhängigkeitserklärung ausrufen, verlesen, die Illuminaten gegründet werden. Zufällig. Also rufen die USA 1776 die konstitutionelle Republik aus, quasi, und sagen sich von der Unterwerfung der englischen Krone los. Das waren Menschen, wie ich eben schon gesagt habe, die das System verstanden haben und genau wussten, wie die Hierarchie aufgebaut war. Ich gebe euch noch einen von John Adams in Bezug auf die nächste Folge. Can a free government possibly exist with the Roman Catholic religion? Ja, kann eine freie Regierung, eine souveräne Regierung überhaupt existieren mit dieser römisch-katholischen Religion? Und es sollten genau 95 Jahre der Souveränität folgen, in denen die Krone in Zusammenarbeit mit unseren Freunden aus Rom, jetzt nehme ich schon ein bisschen vorweg, immer wieder, weil John Adams das auch gesagt hat, immer wieder versuchten, diese konstitutionelle Republik zu unterwandern und zu stürzen. Zumeist über das Geldsystem. Bis 1781 hatte man die Geldversorgung aufgrund dieses Revolutionary Wars, der immer noch aktiv war. Ja, 1776 wurde die Declaration verlesen, aber der Revolutionary War, dieser Unabhängigkeitskrieg, war immer noch voll im Gange. Man hat die Geldversorgung bis 1781 aufgrund dieses Krieges, so wie sie es immer gemacht haben, um 5.000% erhöht. Von 12 Millionen Dollar für alle Kolonien auf 650 Millionen Dollar. Was erreiche ich damit natürlich? Logisch, Inflation und wirtschaftliche Schieflage, soziale Unzufriedenheit und Unruhen. Die Krone wusste ganz genau, dass man die Zeit nutzen musste, um das abzuwenden, was der Kongress durch diese Unabhängigkeitserklärung 1776 eingeleitet hatte. Weil, wie gerade schon gesagt, es herrschte noch dieser Krieg, als die Declaration verlesen wurde, die Unabhängigkeitserklärung. George Washingtons Amtszeit als erster Präsident dieser konstitutionellen Republik kam erst 1789, 13 Jahre später. Also hatte man Zeit, das Ganze abzuwenden und richtig Gas zu geben seitens der Krone. Und übrigens, was das Geld angeht, ist es in der amerikanischen Verfassung verankert, wie die Währung auszusehen hat. Die eine Sache ist die Unabhängigkeitserklärung der USA. Die ist schon eine Sensation. Die Verfassung ist die andere Sensation. Kann ich nur jedem empfehlen, sich das einfach teilweise mal durchzulesen. Im Vergleich mit, was weiß ich, dem deutschen Grundgesetz oder mit den Grundgesetzen oder Verfassungen von anderen Staaten. Das ist alles lächerlich gegenüber der amerikanischen Verfassung. Die ist eine Sensation. Und man hat da drin geregelt, wie die Währung auszusehen hat. No state shall enter into any treaty, alliance or confederation, grant letters of marque and reprisal, coin money, emit bills of credit, make anything but gold and silver coin a tender in payments of debts. Zu Deutsch, Währung gekoppelt an Gold und Silber. Und der Regierung ist es untersagt, und auch den Staaten ist es untersagt, autonom Papiergeld zu drucken. Und Bonds, schreiben die hier, sind eigentlich auch verboten, über die die Regierungsfinanzierung heute im Allgemeinen läuft. Über Bonds. Über Schulden, die gemacht werden, werden daraus Bonds, und dann kauft die Regierung die Bonds. Und wer zahlt das? Wir. Aber das nenne ich mal eine Verfassung, die das regelt, die das thematisiert und schwarz auf weiß dahin knallt. 1791 zeichnet der erste Präsident dieser Republik, George Washington, die erste Zentralbank der USA ins Gesetz. Was nicht das Problem war, weil die operierte mit einer Währung gekoppelt an Gold und Silber, wie in der Verfassung verlangt. Stück für Stück allerdings schafften es dann die Rothschild-Marionetten aus Europa, den Einfluss in den USA zu vergrößern und das Land in Richtung Papiergeld zu pushen. Wie? Ja, wie wohl? Mit einem militärischen Konflikt. Denn zeitgleich lief Napoleons Kreuzzug in Europa. Ja, wir sind 1791, da war gerade die Französische Revolution, war gerade passiert. Und dann folgte in Kürze Napoleon. Napoleons Kreuzzug in Europa und die USA logischerweise litten darunter sehr. Denn sowohl Frankreich als auch die britische Krone untersagten dem anderen, ja, die Franzosen in England, die Engländer in Franzosen, den Handel mit den USA. Wundervoller, absoluter Zufall, dass auch noch beide Kriegsparteien das gemacht haben. Als wäre man nicht im Krieg, sondern als würde man eine gemeinsame Agenda fahren. Ja, und die Rothschilds haben natürlich einen französischen, einen britischen Familienast. Also schnappt sich England Teile der amerikanischen Marine und bezieht die in Kriegsgeschehnisse mit Frankreich ein. Was Frankreich übrigens genauso gemacht hat, wenn wir beim Thema wären. Beide irgendwie in eine Richtung marschiert. Nicht vergessen, ein paar Jahre zuvor gab es noch die Kolonien in den USA. England, Frankreich. Interessierte aber niemanden. Und diese New England States in der Region Boston, Massachusetts, die Heimat der Marinesoldaten, die waren offenkundig gegen diesen Krieg. Dass Amerika, das gerade geborene Amerika, damit reingezogen wird, interessierte allerdings auch niemanden, weil es waren die Banker, die teilweise im Kongress saßen, gesteuert aus Europa, die wussten, wie lukrativ ein weiterer Konflikt sein würde und wie hilfreich so ein Konflikt im Vorhaben wäre, diese Zentralbank und im Allgemeinen Papiergeld zu installieren, die Währung zu entwerten. Also gibt es diese Auseinandersetzung 1812 für 2-3 Jahre zwischen den USA und England, und diese Gelddruckmaschine wird angeworfen, um Waffen zu finanzieren. Und schon 2 Jahre später, 1814, waren die meisten der State Banks in den USA insolvent. State Banks sind die in den einzelnen Staaten. Die waren an Gold und Silber gekoppelt. Man hatte gerade diese Zentralbank auf den Weg gebracht und die State Banks haben das auf State-Ebene verwaltet. Und anstatt die Pleite gehen zu lassen, passiert das, was danach in dieser Konstellation immer passiert ist und heute an der Tagesordnung steht. Bailout durch die Regierung, ja, Rettung durch die Regierung, beziehungsweise die Steuernahmensinflation. Weil die kreierte Inflation durch Gelddruckerei nach sich zieht, wie ich gerade vorhin gesagt habe, dass wir über Steuern die neu entstandenen Schulden begleichen. Die werden nie beglichen, das ist der Witz daran, die werden nie beglichen, in der Folge steigen die immer weiter, aber uns fällt ja nicht auf, dass die Steuern seit 100 Jahren immer höher, immer höher, immer höher, immer höher werden und die Abgaben immer höher, immer höher, immer höher, immer höher werden. Ja, wir bezahlen das. Das war das größte Problem der Souveränität der USA. Die kamen nie wirklich aus diesem finanziellen Labyrinth dieses europäischen Rothschild-Systems raus. Die Abhängigkeit war in gewisser Weise ständig gegeben, wie ich zu Beginn gesagt habe, eingangs gesagt habe. Ich muss, wenn ich wirklich souverän sein will, muss ich mich von diesem System lossagen. Und Gold und Silber, klar, mit dem sage ich mich los. Aber wenn ich so ein machtvolles System dahinter habe, die in der Lage sind, alle Bereiche meines neu gegründeten Staates zu infiltrieren und zu korrumpieren, dann wird es relativ schwer. Dieser Umsturz und die Installation einer Art Federal Reserve 100 Jahre vor der Fed wäre denen auch damals beinahe schon gelungen. Weil die haben es auch geschafft, eine zweite Zentralbank gegen die Verfassung der USA in den USA einzurichten. Bis der siebte Präsident der USA 1829 bis 1837 kam, der für mich eine der beeindruckendsten Persönlichkeiten und einer der größten Gegner der zentralen Banker der amerikanischen Geschichte war, Andrew Jackson. Das vorweg. Donald Trumps Schreibtisch im Weißen Haus, sein Desk, stand da und hinter seinem Desk hing ein Bild, ein Porträt von einer Person. Und dreimal dürft ihr raten, wer ganz zufälligerweise diese Person war. Und die Person war das, das Bild hing dort, aufgrund der Dinge, die wir jetzt thematisieren. Die zweite Zentralbank der USA hatte einen Direktor namens Nicholas Biddle. Und die Charter der zweiten Zentralbank war bis 1836 gültig. Die wollte Nicholas Biddle im Kongress zügig verlängern. Den Kongress, den er durch ziemlich direkte Bezahlung von Kongressabgeordneten kontrollierte, auf den er einen ziemlichen Einfluss hatte. Ist man hingegangen im Kongress, wollte man das verabschieden und sagen, so, wir verlängern jetzt hier den Vertrag mit der zweiten Zentralbank über 1836 hinaus. Das Problem war, das wollten die machen, weil deren Problem Andrew Jackson hieß. Der war Präsident und die wussten genau, was der vorhat. Und deswegen wollten sie das vertraglich in Stein meißeln, dass die zweite Zentralbank auch über 1836 hinaus existieren kann, weil Jackson, das war die Zeit, wo sein zweiter Term ausgelaufen wäre. Also ist Jackson hingegangen, Andrew Jackson hat ein Veto eingelegt. Ein Veto gegen diesen Beschluss im Kongress, und zwar um diese Bank zu beenden, die zweite Zentralbank, und die USA wieder gänzlich an wahre Werte zu koppeln. Übrigens gingen von dieser zweiten Zentralbank 25%, ein Viertel des Volumens auf das Konto von Europäern. Die Rothschilds aus dem Hintergrund lassen grüßen. Zitat von Andrew Jackson. Controlling our currency, receiving our public monies. Das ist so sensationell. Das ist so, als hätte er das gestern gesagt. So aktuell ist das noch. So blöd waren wir über die Zeit. Controlling our currency, kontrollieren unsere Währung, receiving our public monies, die Europäer, die Banker von da, die bekommen die Abgaben der Amerikaner. Wie war das noch, als man 400 Millionen in die Ukraine geschickt hat und dann rauskam, dass es Steuergelder waren und man Geldwäsche betrieben hat? And holding thousands of our citizens in dependence. Ja, die halten Tausende von unseren Bürgern in Abhängigkeit. It would be more formidable and dangerous than a naval and military power of the enemy. Der sagt, diese Bank wäre gefährlicher als die Marine und eine Militärkraft des Feindes. Ja, der sagt, das wäre gefährlicher, als würden hier quasi 500 Marineboote vom Feind stehen, plus 500.000 Mann auf dem Boden bewaffnet. So hat der die Gefahr dieser Zentralbank und dieses Systems charakterisiert, weil er genau wusste, wer dahinter stand und was sie vorhatten. Also legt Jackson ein Veto gegen diesen Beschluss im Kongress ein, diese Zentralbank vorzeitig zu verlängern und ordnet an, die Konten bei der Zentralbank zu räumen, die Regierungskonten, und sie auf Konten von diesen State Banks zu packen. Und dafür wird er vom eigenen Kongress als Präsident der USA, als erster und einziger Präsident der amerikanischen Geschichte zensiert. Maulkorb. Geht Jackson hin und entlässt den Direktor der US Treasury, ja, der Schatzkammer, sage ich mal, der Schatzkammer der USA, der wirklichen Zentralbank, weil der sich weigerte, die Regierungskonten auf die State Banks zu legen. Der hat gesagt, pass auf, mein Freund, die Regierungskonten, die Kohle wandert auf die State Banks. Hat der Direktor der Treasury gesagt, nee, kann ich nicht machen, kannst nicht machen, tschüss, entlassen. Ja, und der hat sich auch geweigert, alle offenen Zahlungen, weil Jackson das so angeordnet hat, alle offenen Zahlungen der Regierung über die Regierungskonten bei der Zentralbank zu zahlen. Quizfrage, warum hat er das gemacht? Die Konten der Regierung bei dieser Zentralbank zu nutzen für die Schuldenzahlungen, um die leer zu räumen, um die platt zu machen. Der Jackson wusste genau, was der macht. Was für ein unfassbarer Move. Der hat die Pleite gemacht. Der hat denen die Kohle entzogen. Und 1832 bei der Presidential Election wurde der Kollege mit 77% der Electoral Votes wiedergewählt. Ich glaube fast 60% des Popular Votes. Zentralbank abgewendet und Gold- und Silberwährung verteidigt. Herbe Niederlage für das Haus Rothschild, was die allerdings relativ wenig interessierte, weil dahinter stehen auch andere Leute und die sind angeleitet, das zu machen, was die machen, mit Geduld. Und dann kam der nächste Versuch und der nächste Versuch und der nächste Versuch und der nächste Versuch. Und dann kam ein Versuch, der sehr erfolgreich war, weil wir haben schon über das Ende des Liedes und dieses Kampfes gesprochen. Wenn wir ein paar Jahre weitergehen und uns die Entwicklung um Abraham Lincoln herum anschauen und seine Ermordung und dann das Jahr 1871. Das war das Ende des Liedes. Und warum das jetzt alles genau in Bezug auf Souveränität? Ganz einfach, weil 1871 der Act of England folgte in den USA. Die USA haben 1776 haben sie sich unabhängig erklärt. 1789 ist George Washington hingegangen und hat den ersten Präsident dieser konstitutionellen, souveränen Republik dargestellt. Ist Lincoln hingegangen und hat die Sklaverei beendet. Dann gab es zu der Zeit von Lincoln den Nord-Süd-Krieg in den USA, der auch schon komplett aus Europa gesteuert war, aber komplett. Und Lincoln wusste das. Und dann hat man Lincoln ermordet und hat 1871 den Act of England installiert. Der Act of England, wie der Name schon sagt, holt die USA wieder unter die Krone, unter das Commonwealth. Das, was man 1776 begonnen hatte, von dem man sich 1776 losgesagt hatte, ist jetzt wieder revidiert. Und das Commonwealth, das größte unzusammenhängende Reich der Geschichte. Der Act of England macht die USA zu einer Firma. Deswegen der Hintergrund. Da landen wir und das ist die Basis für das, worüber wir nächste Folge auch sprechen. Zu einer Corporation. Corporation. Genauer eigentlich den District of Columbia, Washington DC. Da gab es quasi ein Zeitungsartikel 1871, 6. Mai 71, im New Orleans Republican. Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, that all that part of the territory of the United States included within the limits of the District of Columbia be, and the same is hereby created into a government by the name of the District of Columbia, by which name it is hereby constituted a body corporate for municipal purposes, and may contract and be contracted with, sue and be sued, plead and be impleaded, have a seal and exercise all other powers of your municipal corporation, not inconsistent with the Constitution and the laws of the United States and the provisions of this act. Ja, das beschreibt, dass quasi eine Enklave gegründet wurde. Washington DC ist eine Enklave auf amerikanischem Boden. Corporation kommt von lateinisch corpus. Wisst ihr, was ein Corpus ist? Englisches Wort ist corpse. Ein toter Körper. Corporation kommt von Corpus, toter Körper. Und warum das so heißt und warum alle Länder Corporation sind und wer das installiert hat, darüber reden wir in der nächsten Episode. Anschnallen, anschnallen. Bei allem, was immer geredet wird, und Deutschland ist nicht souverän und Deutschland ist besetzt und die denken nicht in Ländern. Die denken nicht in Grenzen. Diesen Quatsch haben die für uns geschaffen. Wir sind so programmiert, dass wir darin denken. Wir müssen unser Denken ein wenig erweitern. Weil in der nächsten Folge kommen wir darauf zu sprechen, wer die Grundlage und wann diese Grundlage gelegt wurde und was eigentlich dahinter steht. Hinter dem, in Anführungszeichen, Recht, was hier gilt, hinter Souveränität und Ländern, was mit dem Boden ist, auf dem wir hier gehen, wer den für sich beansprucht hat, was dann mit Grundstücken ist und sowas, was weiß ich, wie dem Katasteramt und der Grundsteuer, werden wir uns drüber unterhalten. And the same is hereby created into a government by the name of the District of Columbia. Dieses Land hat die beste Verfassung, die je geschrieben wurde. Die haben Menschen gehabt vor 250 Jahren, die die Eier in der Hose gehabt haben, sich von der englischen, das mit der englischen Krone aufzunehmen und sich von den Trotteln loszusagen. Und dann leben die seit 1871 in einer absoluten Illusion. Da geht jeder in Amerika hin, genau wie das bei uns ist. Jeder geht in Amerika hin am 4. Juli und feiert, ey, Unabhängigkeit, Was feiert ihr denn da? Was feiert ihr denn da? Was heißt denn das eigentlich, unabhängig? Wie viele Amerikaner haben die Unabhängigkeitserklärung überhaupt schon mal gelesen? Was feiern die denn da? Die merken nicht in den letzten 150 Jahren, dass es diese Unabhängigkeit überhaupt gar nicht mehr gibt. Und die haben noch nie realisiert, wie grandios das eigentlich war, was da damals geschaffen wurde und warum das geschaffen wurde. Das liegt alles vor uns auf dem Tisch. Ja, ich bin kein Amerikaner. Ich weiß, viele von euch sind keine Amerikaner, die sagen, ja, warum jetzt Amerika? Können wir nicht mal über Deutschland? Weil Amerika der Schlüssel zu diesem ganzen Thema ist. Weil Amerika das einzige Gebiet ist auf der Welt. Ja, vielleicht noch die Geschichte, die Gaddafi geschafft hat. Aber Amerika, das einzige Gebiet ist auf der ganzen Welt, was es jemals geschafft hat, sich von diesen Spinnern loszusagen. Oder die es versucht haben, sich loszusagen. Die realisiert haben, hey, wir wissen, was hier passiert. Wir wissen, was hier läuft. Wir sind unabhängig. Danach gab es niemanden mehr. Danach gab es niemanden mehr. Danach war, nach Amerika, war die Kontrolle weltweit so groß und das System, über das wir nächste Folge sprechen, so installiert, dass keine Souveränität mehr möglich war. Schlichtweg nicht mehr möglich war. Um die wieder zu erlangen, müssen wir das komplette System hochnehmen. Und das ist das, was verdeckt und im Hintergrund seit Jahren läuft. Und das ist unsere einzige Chance. In der nächsten Folge werden wir darüber sprechen, warum wir absolut chancenlos gewesen wären und warum und wie lange wir hier schon versklavt leben. Corporation, Corpus, toter Körper. Gut behalten. www.healthresolution.de, Health Resolution Podcast auf Telegram. Ja, wo ich immer mal so Hintergründe zu den Folgen und ein paar Gerichte, ein paar Videos vom Kochen, wie ich in der Küche Dinge zubereite. So wie der Podcast halt ist, aus allen Bereichen immer mal wieder interessante Inhalte, von denen ich denke, dass die interessant zu wissen sind. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne, schöne Zeit. Wo immer ihr seid, was immer ihr auch macht. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Weiß ich wirklich sehr, sehr zu schätzen. Und ich freue mich auf die nächste Episode 110. That's gonna be a bang. One love and I'm out. Slaves to the taste buds, addicted. Same as someone who takes drugs. Heal the body, spirit, plus the mind and soul. Understand the common goal, plant-based.